Willkommen beim Report Werkstatt Podcast. Mein Name ist Yilmaz Gülüm. In diesem Format wollen wir Ihnen jede Woche einen kleinen Einblick geben, wie wir hier im Report arbeiten. Also etwa, wie eine Geschichte entsteht, warum wir jemanden interviewen oder eben nicht, welche journalistischen Hintergründe ein Beitrag hat oder was es vielleicht sonst noch Interessantes aus der Redaktion zu erzählen gibt. Dieses Format versteht sich auch als journalistisches Projekt, das wir gerne gemeinsam mit Ihnen weiterentwickeln wollen. Also würden wir uns freuen, wenn Sie uns Anregungen, Kritik und Nachfragen schicken unter unserer E-Mail-Adresse report@orf.at. Wir nehmen unsere Folgen nach wie vor vorzugsweise nicht gemeinsam an einem Tisch im ORF-Zentrum auf, sondern sind durch ein Aufnahmeprogramm verbunden. Falls Sie sich fragen, warum der Ton vielleicht manchmal nicht ganz so perfekt klingt. Und für die heutige Folge begrüße ich meine Kollegin Eva-Maria Kaiser. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, servus.
Von dir sehen wir im kommenden Report eine Reportage über ein Thema, das uns mit einer gewissen Regelmäßigkeit wieder begegnet, nämlich ein umstrittenes Windkraftprojekt. Kannst du kurz erzählen, worum es da konkret geht?
Ja, eigentlich habe ich zwei Windkraftprojekte, Steiermark und Niederösterreich, zwei Beispiele. Ich muss sagen, das Thema Kampf um Windräder begleitet mich schon relativ lange. Ich habe den ersten Beitrag im Jahr 2013 gemacht, das ist schon 8 Jahre her. Kurz gesagt geht es darum, Österreich möchte bis 2030 die Energiewende schaffen, das heißt 100% Strom aus erneuerbarer Energie. Und dafür müssen etliche Windräder in jedem Bundesland neu gebaut werden. Aber gegen jedes Windkraftprojekt regt sich Widerstand von örtlichen NGOs oder anderen Naturschützern. Das ist im Groben und Ganzen das Thema der Geschichte.
Woran zeigt sich der Widerstand konkret bei diesen Projekten?
Es sind zwei unterschiedliche Sachen. Das Projekt in der Steiermark schaut so aus. Es wird ein großer Windpark geplant, gegen den die Ortschaft eigentlich gar nichts hätte und auch der Bürgermeister nicht. Aber ganz kurzfristig hat dann die Energie Steiermark, die das Ganze betreiben wird, 5 Windräder auf einem Bergkamm dazu geplant. Ein Gebiet, das eigentlich gar nicht ausgewiesen wurde vom Land Steiermark für Windenergie. Und da muss haufenweise Wald gerodet werden. Und das Problem ist, dass die Ortschaft Modriach in da nur in 2 Kilometer Entfernung liegt, also eigentlich viel näher, als das Gesetz es erlauben würde. Und deswegen fürchten die Leute eben ja Ortsverschandelung und Einschränkung dann des Tourismus. Und da regt sich eben deswegen Widerstand. Und in Niederösterreich, in der Gemeinde Grafenschlag, ist es was anderes. Da geht es um Naturschutz, um Vogelschutz. Da ist eine Bürgerinitiative tätig, die auch schon seit etlichen Jahren gegen Windräder kämpft. Und dann wurde eben in der Nähe eines neuen Windparks, der gerade gebaut wird, ein Schwarzstorchhorst gefunden. Und diese Vögel sind sehr streng geschützt und das dient den Betreibern der NGOs eben als Argument, dass man diesen Windpark nicht bauen darf.
Und kannst du kurz erzählen, weil ich werde das auch immer wieder gefragt, wie erfahren wir eigentlich von diesen Dingen und wie wird das dann entschieden, dass das bei uns ein Thema wird? Wie war das in diesem Fall?
In diesem Fall hat mich eigentlich unser Chef, der Wolfi Wagner, darauf aufmerksam gemacht, weil er weiß, dass mich das Thema interessiert und weil es ja politisch wirklich brisant ist. Es will die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler mit Nachdruck diese Energiewende erreichen. Und gerade auch die Umwelt- und Naturschützer sind aber gegen die Windparks. Und das ist eine total brisante politische Frage. Und er hat von diesem Aufstand in der Steiermark gehört. Das ist auch schon durch die Medien gegangen, eben Edelfrott, Modriach, wo die Leute dagegen sind. Und ich habe mich an diese andere Bürgerinitiative erinnert im Waldviertel. Und so haben wir uns gedacht, das ist gerade sehr aktuell politisch. Und ich habe die Leute angerufen und es war dann relativ einfach, dann die ganzen Protagonisten für die Geschichte zusammenzubekommen.
Und du hast das ja selber gesagt, du hast schon mehrfach Geschichten zu diesem Thema gemacht. Also Widerstand gegen solche Projekte ist nicht neu. Natürlich die genauen Details, also da geht es jetzt um den Storch und um den Wald, die sind natürlich von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Aber es geht natürlich oft auch ums Landschaftsbild, wie du jetzt wieder gesagt hast. Da habe ich einen OT aus deinem Beitrag vom dortigen Bürgermeister mitgebracht. Den hören wir uns kurz an.
Wir wollen uns hier natürlich auch touristisch und auch vom Siedlungsgebiet her weiterentwickeln und da ist, glaube ich, so eine riesen Windkraftanlage nicht unbedingt förderlich, wenn man die wie in dem Fall direkt vor der Haustür stehen hat.
Ja, solche oder so ähnliche Argumente gibt es, wie gesagt, eben seit vielen Jahren. Wie gehst du das jetzt journalistisch an? Wie gehst du damit um, wenn es ein Thema gibt, das immer wieder vorkommt, jedes Mal aufs Neue wieder relevant ist, weil es ja um ein großes Überthema geht, Klimawandel, Energiewende? Also wie legst du es dann an, dass die Geschichte trotzdem interessant und spannend bleibt und nicht nur so ein, das kennen wir doch eh schon alles, wird?
Na, ich muss ja zugeben, dass da selbst zwei Herzen in meiner Brust schlagen, weil ich natürlich auch für erneuerbare Energie bin, da ist wahrscheinlich jeder dafür, aber ich als Burgenländerin ja auch die ganze Entwicklung der Windenergie dort verfolgt habe, die Pahndorfer Platte, wo wirklich unzählige hunderte Windräder stehen und das dem Landschaftsbild dort nicht dienlich ist, aber dafür natürlich für die Energiebilanz wunderbar. Und ich denke mir, das ist schon eine wichtige gesellschaftspolitische Frage und Debatte. Ich kann mich erinnern, 2013, wie ich den ersten Beitrag gemacht habe, da waren die Bürgerinitiativen Öko-Freaks, die nicht wirklich ernst genommen wurden. Aber 2015 hat dann der Landeshauptmann Pröll selber die Reißleine gezogen und gesagt, wir können nicht das ganze Land Niederösterreich flächendeckend mit Windrädern zupflastern, und hat dann Zonen ausgewiesen dafür. Das hat mittlerweile jedes Bundesland gemacht. Also man sieht da schon, das ist eigentlich eine Debatte, die wirklich alle Leute interessiert. Wir alle wollen erneuerbare Energie und niemand will aber ein Windrad in seiner Nähe stehen haben. Ich selber bin als Journalistin in der glücklichen Lage, dass ich es ja nicht entscheiden muss. Ich muss nur darüber berichten. Und ich denke mir gerade, solche Berichte sind deswegen wichtig, weil es einfach ja, die Leute sensibilisiert und zum Nachdenken anregt. Also es ist fast ein Selbstläufer, so eine Geschichte. Da muss man gar nicht viel machen, weil jedes Argument hat was für sich.
Und dieses Argument, das Landschaftsbild wird getrübt. Was sind denn dann so Argumente, die du hörst von den Leuten vor Ort, die ja möglicherweise trotzdem die Energiewende wollen?
Naja, die sagen zum Beispiel diese Bürgerinitiative in Niederösterreich sagt, ja, wir wollen auch natürlich erneuerbare Energie, aber Windräder sollten nicht im Wald stehen, man sollte keinen Wald dafür roden, sondern am freien Feld. Und man könnte das große Zauberwort ist das Repowering, das heißt dort, wo jetzt schon Windräder stehen, einfach höhere und leistungsfähigere Windräder bauen. Das wollen ja übrigens auch die ganzen Windparkbetreiber, ist auch eine Kostenfrage, wird auch gemacht. Aber diese Windparks in den Wäldern sind dann eben zusätzliche Möglichkeiten, Windenergie zu nutzen. Die Bürgerinitiativen sagen auch, ja, bei uns ist eine windschwache Region, man soll es dort hinstellen, wo wirklich viel Wind bläst. Die Windparkbetreiber wieder sagen, ja, wir haben eh genug Wind, also das ist ein bisschen ein Hin und Her und als Journalistin kann man das auch nicht wirklich entscheiden, aber man kann halt eben beide Argumente vorkommen lassen und würdigen sozusagen.
Und ja, für uns ist es ja dann oft so, wenn die Sendung vorbei ist und unsere Geschichten gespielt sind, dann ist das Thema erstmal gegessen, sage ich einmal. Aber das echte Thema, also in dem Fall jetzt wird der Wald gerodet, werden die Windräder dort aufgestellt, also wie geht das dort konkret weiter? Diese Themen, die gehen natürlich auch nach unserer Sendung noch weiter. Wie machst du das oder wie hast du das in der Vergangenheit gemacht, wenn du seit 2013 quasi an dem Thema dran bist? Bleibst du mit deinen Gesprächspartnern dann in Kontakt? Erkundigst du dich von Zeit zu Zeit, was es Neues gibt oder wie quasi hältst du dich da am Laufenden?
Ja, es ist so, dass wann immer ich eine Geschichte zu einem Thema mache, bin ich selber dafür sensibilisiert. Ich bekomme natürlich weiterhin E-Mails vor allem von den NGOs, die ja eine gute Öffentlichkeitsarbeit machen. Von daher bin ich dann am Laufenden, was dort in der Region weiter passiert. Lese auch andere Zeitungsberichte, verfolge Medien aufmerksamer zu einem Thema und bin dann irgendwie ständig am Ball. Und wenn das Thema wieder aufpoppt, kann ich dann sozusagen mit einem höheren Wissensniveau einsteigen, was auch ganz angenehm ist, wenn man dann vielleicht das Ganze noch differenzierter angehen kann. Also ich bleibe mit einem Thema so lose in Kontakt, obwohl man nicht jede Woche eine Geschichte dazu machen kann, aber vielleicht zweimal im Jahr und damit wird es dann auch substanzieller, denke ich mir.
Und du profitierst wahrscheinlich auch von deinem Netzwerk, dass du einfach über die Jahre zu dem Thema aufpasst, weil du halt viele Gesprächspartner dazu schon kennst, kann ich mir vorstellen.
Das auf jeden Fall und ich profitiere ehrlich gesagt auch persönlich, weil wenn ich Freunde, Bekannte treffe und wir über was auch immer sprechen, kann ich sagen, ja, dazu habe ich schon eine Geschichte gemacht und dazu habe ich schon eine Geschichte gemacht und das weiß ich deswegen. Also irgendwie profitiert man selber auch, weil es einen ziemlichen Wissenszuwachs im Laufe seines Journalistenlebens gibt.
Ja, absolut. Ja, vielen Dank, Eva-Maria. Deine Reportage gibt es dann morgen zur gewohnten Sendezeit im Report auf ORF2 zu sehen. Und ja, dir wünsche ich speziell viel Spaß und alles Gute für die kommenden Monate, denn du wirst uns für kurze Zeit, sage ich dazu, verlassen und etwas anderes im ORF machen.
Ja, ich wechsle in die Kulturabteilung, worauf ich mich sehr freue. Ich bin zwar irrsinnig gern beim Report, aber nach 20 Jahren Report, ja, habe ich echt mal Lust gehabt, was anderes zu machen, thematisch etwas anderes. Ich bleibe ja Fernsehjournalistin im ORF, aber eben in der Kulturabteilung, und ich freue mich total drauf, einmal ganz ein anderes Themenfeld zu beackern und andere Interviewpartner zu haben und mal zu schauen, wie die Kollegen dort haben und welchen Blickwinkel sie da auf die Geschichte legen.
Ja, und wir freuen uns, wenn du wieder zurück zu uns kommst.
Okay, Dankeschön.
Und ich bespreche jetzt noch eine Frage, die ich von einem Zuhörer bekommen habe, nämlich, warum kommen im ORF immer wieder dieselben Expertinnen und Experten zu Wort? Naja, grundsätzlich würde man ja sagen, wenn man zu einem bestimmten Thema eine Expertin oder einen Experten braucht, dann schaut man mal ganz ergebnisoffen, wer sind die schlauesten und qualifiziertesten Köpfe dazu im Land, und fragt dann die. Das machen wir grundsätzlich auch, aber im Medienalltag kommen noch ein paar andere, nicht ganz so rein inhaltliche Faktoren dazu. Zum Beispiel ist Zeit ein großes Thema. Wer sagt als erstes ein Interview zu, beziehungsweise nimmt sich für ein Interview Zeit? Gerade für tagesaktuelle Sendungen wie die Zeit im Bild ist das ein ziemlich großes Thema. Und andererseits geht es auch darum, wer kann ein Thema besonders gut, fernsehgerecht, also recht kurz und prägnant auf den Punkt bringen. Sich mit einem Thema gut auskennen ist das eine, aber vor einer Kamera etwas erklären ist dann doch etwas anderes als im Hörsaal auf der Uni zum Beispiel. Und last but not least, es gibt eine gewisse Tendenz, dass man diejenigen Expertinnen und Experten anruft, die schon mal im Fernsehen waren und sich gewissermaßen bewiesen haben. Das macht ganz einfach die Suche leichter. Gerade im Magazin haben wir aber durchaus die Möglichkeit, auch neue Expertinnen und Experten zu interviewen, und machen das auch. Ein Sonderfall ist übrigens der mit Abstand am häufigsten auftretende Experte im ORF, unser allseits geliebter Peter Vilsmaier. Er hat nämlich einen Vertrag mit dem ORF, wird also für seine Analysen bezahlt. So, das war es von der Reportwerkstatt für heute. Ich freue mich, wenn Sie uns Ihre Kritik, Anregungen oder Fragen schicken unter report@orf.at. Manche dieser Fragen wollen wir in den kommenden Folgen hier besprechen. Natürlich freuen wir uns auch über Lob oder wenn Sie den Report-Podcast weiterempfehlen und sich unsere Sendung anschauen. Morgen Dienstag um 21.05 Uhr auf ORF2 sind Susanne Schnabel und wir wieder für Sie im Einsatz. Bis zum nächsten Mal in der Report-Werkstatt.